Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Hört eine Predigt über 1. Petrus 4, die Verse 7 bis 11. Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe, denn die Liebe deckt auch der Sündenmenge. Seid gastfrei untereinander ohne Murren und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand predigt, dass er es rede als Gottes Wort. Wenn jemand dient, dass er es tue aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Herr, wir bitten dich, segne dieses Wort an unseren Herzen. Amen. In unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Unser aller Leben geht seiner Wege. Heute am Sonntag sind wir zum Gottesdienst zusammengekommen, aber schon morgen werden wieder ganz andere Dinge unser Leben bestimmen. Meist sind es die ganz alltäglichen Dinge unseres Lebens, die unser Handeln, unser Reden und Denken ausmachen. Sie geben vor, wie wir uns fühlen, ob wir uns freuen können oder ob uns eher nach Heulen zumute ist. Sie bestimmen, ob wir in Stress und Hektik leben oder ob wir es ruhiger angehen lassen können. Von den Dingen dieser Welt redet nun auch unser Predigtwort. Es zeigt uns, wohin es mit allen Dingen, seines Gegenstände oder seines Umstände kommen wird. Petrus schreibt uns, dass es mit all diesen Dingen zu Ende gehen wird. Damit sind wir an ein ganz wichtiges Wissen erinnert, das uns doch viel zu schnell in Vergessenheit gerät. Und das passiert uns gerade dann, wenn wir so sehr mit den Dingen dieser Welt beschäftigt sind. Umso mehr wollen wir nun auf das hören, was uns Petrus heute schreibt. Er mahnt uns: Seht auf das Ende aller Dinge, seid nüchtern und besonnen zum Gebet, seid verbunden in beständiger Liebe und dient als gute Haushalter Gottes. Seht auf das Ende aller Dinge, seid nüchtern und besonnen zum Gebet. Besonnen und nüchtern sein ist etwas, das wir auch aus unserem irdischen Leben kennen. Nein, bitte kein Bier oder Wein mehr, ich muss dann noch mit dem Auto fahren. Das ist eine besonnene und nüchterne Einstellung, die eigentlich selbstverständlich sein sollte. Oder wenn wir wissen, dass ein schwerer und harter Tag auf uns wartet, dann werden wir auch schon am Vortag darauf achten, dass wir uns schonen, dass wir etwa zeitig zu Bett gehen, um am anderen Tag alles zu schaffen. So handeln wir, wenn es um die Dinge dieses irdischen Lebens geht, und wir wissen auch, dass es töricht ist, wenn wir es nicht tun. Wie viel klarer muss uns das aber im Blick auf die ewigen Dinge sein? Und um es richtig einordnen zu können, erinnert uns Petrus heute daran, dass das Ende aller Dinge nahe gekommen ist. Alles, was uns heute bewegt, was uns heute erfreut oder was uns beschwert, es wird zu Ende gehen. Und Petrus lässt keinen Zweifel daran, das Ende aller Dinge ist nahe gekommen. Aber irrt er sich da nicht? Was heißt schon nahe, wenn man bedenkt, dass Petrus diese Worte vor fast 2000 Jahren geschrieben hat? Petrus irrt sich nicht. Vielmehr warnt er uns selbst vor einem schlimmen Irrtum, dem nämlich nur auf den heutigen oder morgigen Tag zu schauen. Er warnt uns, unsere Blicke nur auf die Zeit und die Dinge zu richten, die wir heute haben und die uns heute beschäftigen. Aber wir leben eben nicht nur im 21. Jahrhundert. Vielmehr leben wir in der letzten Zeit. Und diese Zeit wird mit jedem Tag kürzer. Es ist die letzte Zeit, bevor alle Dinge an ihr Ende kommen. Begonnen hat die letzte Zeit mit der Himmelfahrt des Herrn und der Ausgießung des Heiligen Geistes am Pfingsttag. Wann aber die letzte Zeit endet, das weiß niemand. Vielleicht heute, vielleicht morgen, aber vielleicht auch erst in ein paar hundert Jahren. Gott weiß es. Wir aber sollten so leben, dass wir jederzeit bereit sind für das Kommen unseres Herrn. Und wie sind wir bereit? Ein Arzt, der im Krankenhaus Bereitschaftsdienst hat, wird sich auch einmal ausruhen dürfen, wenn nicht gerade ein Notfall sein Eingreifen verlangt. Aber selbst wenn er mal für einige Minuten die Augen schließt und die Beine hochlegt, wird er doch nicht vergessen, dass er jederzeit bereit sein muss, mit seinen Fähigkeiten ein Leben zu retten. Wenn sein Piepser ihn ruft, muss er hellwach sein und bereit sein für seinen neuen Patienten. Er muss besonnen und nüchtern sein. In gewisser Weise leben auch wir in ständiger Bereitschaft, bereit für den Anbruch des jüngsten Tages, bereit für das Kommen unseres Herrn. Darum heißt es, besonnen und nüchtern zu sein zum Gebet. Und wie geht das? Was meint Petrus mit besonnen und nüchtern? In dem Wort besonnen steckt der Sinn. Die Frage ist, in welchem Sinn wir durch unser Leben gehen und welchen Sinn wir dem Leben selbst geben. Hier lohnt es sich einmal auf das zu hören, was Petrus an den Anfang des Kapitels gestellt hat. Da lesen wir, weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch mit demselben Sinn. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat aufgehört mit der Sünde, dass er hinfort die noch übrige Zeit im Fleisch nicht den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes lebe. Denn es ist genug, dass ihr die vergangene Zeit zugebracht habt nach heidnischem Willen, als ihr ein Leben führtet in Ausschweifung, Begierden, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei und greulichem Götzendienst. Im Blick auf das Ende aller Dinge lebt der besonnen und nüchtern, der seinen Sinn auf die Ewigkeit ausgerichtet hat. Besonnen ist der, der all sein Planen und Handeln dahingehend abwägt, ob es ihm zur Seligkeit hilft oder schadet. Das Einzige aber, was uns zur Seligkeit wirklich dient, ist und bleibt unser Glaube an Christus, der Mensch geworden ist und der für uns gelitten hat. Danach stand Jesus der Sinn, dass er alles tun wollte, damit wir nicht verloren gehen. Dafür hat er auf alle Annehmlichkeiten verzichtet. Unser ewiges Leben vor Augen hat er nicht geklagt, als es ihm ans Leben ging. Besonnen und nüchtern, mit einem klaren Ziel vor Augen, ist er seinen Weg gegangen, damit auch wir ein klares Ziel für unser eigenes Leben haben können. Weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch auch mit demselben Sinn. An diesen Worten des Apostels Petrus können wir nun erkennen, was es für uns heißt, im Blick auf das Ende aller Dinge ein besonnenes und nüchternes Leben zu führen. Alles, was uns den klaren Blick auf das Ende aller Dinge und auf das Ziel unseres Lebens vernebeln will, sollten wir meiden. Nüchtern bleiben wir dabei nicht nur, wenn wir auf übermäßigen Alkoholgenuss oder Drogen verzichten. Falsche Lehre, irregeleitete Hoffnung, eigene Vorstellungen vom Weg zur Seligkeit, Ängste über dieses Leben, all das kann uns betören und uns betrunken machen. Dann ist es nicht mehr der Heilige Geist, der uns lenkt und regiert, sondern dann sind es Geister, die ihren Ursprung nicht bei Gott haben und die uns auch nicht zu Gott führen. Diesen Geistern werden wir nur dann entgehen, wenn wir immer wieder bereit sind, uns dem Wirken des Heiligen Geistes auszusetzen. Der aber handelt an uns durch das herrliche Wort des Evangeliums, ein Wort, das uns einen klaren Blick auf das Ende aller Dinge gibt und uns doch eine lebendige Hoffnung schenkt, die weit über dieses Ende hinausreicht. Es ist die Hoffnung des ewigen Lebens. Aber warum sollen wir nun gerade besonnen und nüchtern sein zum Gebet? Das ist eigentlich eine ganz tröstliche Wahrheit, die sich hinter dieser Mahnung versteckt. Denn wir wissen wohl nicht, wann Jesus sichtbar und in all seiner Herrlichkeit wiederkommen wird. Aber wenn wir es besonnen und nüchtern betrachten, dann ist Jesus ja auch heute schon bei uns. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Dabei ist er kein stiller Beobachter, der sich anschaut, durch welche Täler und über welche Höhen unser Leben verläuft. Nein, er redet zu uns klar und deutlich. Darum höre mit offenen Ohren und Herzen auf sein Wort. Und er hört auf unsere Gebete. Und darum sei besonnen und nüchtern zum Gebet. Vergiss es nicht, zu hören und zu reden. Dein Heiland ist da, und er wird bei dir bleiben bis ans Ende deines Lebens, und bis zum Ende aller Dinge. Ja, seht auf das Ende aller Dinge. Seid nüchtern und besonnen zum Gebet und seid verbunden in beständiger Liebe. Hat uns Petrus bisher gezeigt, wie der Einzelne für sich sein Leben im Blick auf das Ende aller Dinge führen sollte, so zeigt er uns nun, wie dieses Leben im Blick auf unseren Nächsten und vor allem im Blick auf unsere Mitchristen aussehen soll. Es soll vor allen Dingen geprägt sein von beständiger Liebe. Warum? Das erklärt uns Martin Luther sehr anschaulich, wenn er über unsere Predigtverse schreibt: Das gehört auch zu einem Christen, der dagegen den Teufel streiten und beten muss. Was aber dadurch verhindert wird, wenn nicht Liebe und Einigkeit, sondern Zorn und Widerwille herrscht. So lehrt es uns auch das Vaterunser: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben. Denn wie können die füreinander beten, da sie sich der Not des Nächsten nicht annehmen, sondern einer dem anderen Feind ist und nichts Gutes gönnt? Ja, wir alle stehen als Christen in dem ständigen Kampf, das Ende aller Dinge nicht aus dem Blick zu verlieren. Auf vielfältige Weise ist unser Glaube angefochten und wird bedrängt. Da ist es gut zu wissen, dass wir in diesem Kampf nicht alleine stehen. Es mag ja sein, dass wir an den äußeren Nöten, unter denen ein Mitchrist leidet, nichts ändern können, weil es nicht in unserer Macht steht. Wer kein Arzt ist, wird den Mitchristen nicht von seiner Krankheit heilen können. Wer selbst nicht viel besitzt, wird den Mitchristen nur bedingt mit irdischen Gütern aus wirtschaftlicher Not helfen können. Wo einer um den Verlust eines lieben Menschen trauert, da werden wir ihm den Verstorbenen nicht zurückgeben können. Und doch sind wir nicht machtlos. Denn eine Macht hat uns der Herr Christus selbst gegeben, die Macht des Gebetes. Das besonnene und nüchterne Gebet des Einzelnen wird in der beständigen Liebe auch den Mitmenschen und vor allem den Mitchristen einschließen. Und mehr noch, auch sein Wort hat uns Christus als eine Macht gegen die Sorgen und Nöte und Ängste dieser Welt gegeben. Wo uns die eigenen Worte fehlen, wo wir nur vertrösten können, da hat das Wort unseres Heilandes die Macht, Herzen wirklich zu erfreuen, zu trösten und im Glauben zu stärken. An uns ist es, in der Liebe das Wort weiterzusagen. Den Christen in Thessalonich schrieb Paulus: Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Darum ermahnt euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut. Die Fürbitte und der geistliche Zuspruch sind zwei wichtige Dinge, die, wenn sie aus der christlichen Liebe entspringen, nicht ohne Frucht bleiben werden. Und schon darum gilt es für uns alle, im Blick auf das Ende aller Dinge in beständiger Liebe verbunden zu bleiben. Petrus nennt uns nun aber noch zwei andere Früchte der beständigen Liebe. Er schreibt: Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe, denn die Liebe deckt auch der Sünden Menge. Dieses Wort muss natürlich genau verstanden werden, um nicht auf falsche Gedanken zu kommen. Die Liebe steht der Sünde des Nächsten nicht teilnahmslos gegenüber, und schon gar nicht wird sich die christliche Liebe an der Sünde des anderen beteiligen. Aber sie wendet sich auch nicht vom Sünder ab. Darin deckt sie auch der Sündenmenge, dass sie sich auf der einen Seite bewusst macht, dass wir selbst ja auch eine Menge Sünden auf uns laden, und auf der anderen Seite ist sie dann bereit, dem Nächsten seine Sünden zu vergeben. Ja, sie ist bereit, dem Nächsten auf dem Weg der Besserung zu helfen. Auch darin richtet sich die Liebe an ihrem Herrn und Heiland Jesus Christus aus. So wie jedem von uns täglich viel vergeben wird, weil Christus uns in seiner Liebe trägt und mit seinem Opfer all unsere Sünden deckt, so wollen wir auch gern bereit sein, dem Nächsten zu vergeben. Das ist gewiss leichter gesagt als getan, und trotzdem gilt es, sich in dieser Liebe immer aufs Neue zu üben. Gelingen wird uns das allen aber nur dann, wenn wir uns in dieser Liebe allein von Christus unterweisen und erziehen lassen. Und dann nennt uns Petrus auch noch die Gastfreundschaft. Seid gastfrei untereinander ohne Murren. Wenn die Gastfreundschaft ohne Murren geschehen soll, dann kann auch sie nur aus der Liebe heraus geschehen. Zur Zeit der ersten Christen war die Gastfreundschaft ein sehr hohes Gut, das der christlichen Kirche viel geholfen hat. Die Boten des Evangeliums fanden an vielen Orten Aufnahme in den Häusern der Christen. Hier wurden sie versorgt, konnten sich ausruhen und auf der anderen Seite haben sie ihre Gastgeber mit den neuesten Nachrichten aus anderen Gemeinden versorgt und haben ihnen das Evangelium verkündet. Auf diese Weise hat das Evangelium seinen Siegeszug über den Erdkreis angetreten. Auf das Gastrecht waren auch Christen angewiesen, die in den Zeiten der Verfolgung ihre Heimat verlassen mussten. Die Liebe der Mitchristen sollte ihnen dann auch deren Haustüren öffnen. Mag sein, dass das Gastrecht heute nicht mehr das erste ist, woran wir denken, wenn wir von beständiger Liebe hören. Wo aber gibt es heute Nöte und Befindlichkeiten, denen wir uns ohne Murren annehmen können? Das wird uns die Liebe weisen. Seht auf das Ende aller Dinge. Seid nüchtern und besonnen zum Gebet. Seid verbunden in beständiger Liebe und dient als guter Haushalter Gottes. Wir Christen sollen keine Einzelkämpfer sein. Wenn Christen ihren Glauben nicht in der Gemeinschaft anderer Christen leben können, dann ist das immer eine große Not, denn auf die christliche Gemeinschaft hat der Herr großen Segen gelegt. Einem jeden unter uns sind vom Herrn Gaben verliehen worden. Petrus redet von der mancherlei Gnade Gottes. Das ist eine feine Redeweise, an der deutlich wird, dass es verschiedene Gaben sind, die der Heilige Geist den Gläubigen verleiht, und es macht deutlich, dass es immer Gnadengaben sind. Wo aber Gaben sind, da dürfen wir die Aufgaben erkennen, die wir mit diesen Gaben an unserem Nächsten haben. Haushalter nennt uns Petrus. Ein Haushalter oder Verwalter ist aber seinem Herrn verantwortlich für das, was er mit den anvertrauten Gaben getan hat. Und womit erweisen wir uns als gute Haushalter? Darauf antwortet uns Petrus in unserem Predigtwort. Wenn jemand predigt, das ist Rede als Gottes Wort. Wenn jemand dient, dass es tue aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Also, wenn es zum Wohl des Nächsten und zur Ehre Gottes geschieht, dann ist es im Namen und Auftrag des Herrn geschehen. Dann sind wir gute Haushalter, wenn wir unsere Gaben selbstlos gebrauchen. Das geschieht durch den, der geistliche Erkenntnis hat, die das Wort Gottes auslegt und erklärt. Das geschieht ebenso bei dem, der ein besonderes Einfühlungsvermögen besitzt, indem er zuhören und trösten kann. Oder aber bei dem, der musikalisch begabt ist und mit dieser Gabe die Gemeinde in ihrem Gotteslob unterstützt. Am Ende soll und darf aller Dienst unserem Herrn dienen, von dem Petrus am Schluss schreibt, dass ihm alle Ehre und Gewalt gehört von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und auf diese Ewigkeit gehen wir zu. Das darf unser Trost und unser Ansporn für das Leben im Heute sein. So werden wir auch das Ende aller Dinge nicht aus dem Blick verlieren. Stattdessen lasst uns nüchtern und besonnen im Gebet unser Christenleben führen. Lasst uns in beständiger Liebe miteinander verbunden bleiben und in dieser Liebe auch gute Haushalter Gottes, der mancherlei Gnade Gottes. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.